Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit einer NFL Draft Review vom Jahr 2020. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet in einem gewissen Strubbellook. Tobias Dannberg, hallo.
In einem gewissen, ja, naja, sorry. Sorry, Torben, dass ich mich jetzt für dich hier nicht schick gemacht habe. Aber ich muss aufpassen, landen diese Folgen jetzt auch auf YouTube?
Nee, ich bin mir noch unschlüssig. Also die Interviewfolgen wollen wir auf jeden Fall bringen.
Ja.
Prinzipiell, also gucken wir mal, wie oft du dir die Haare machst.
Das Ding ist, okay,
ich muss jetzt hier auch immer dazu sagen, ne, dass Tobi tatsächlich eitler ist als ich, glaube ich, und bei diesen Filmen und diesen Aufnahmen hier auch grundsätzlich besser aussieht als ich, weil ich immer aussehe wie der letzte Strolch in irgendeiner Form und ich einfach nur in meinem Video hier ganz viel Stirn zeige.
Gut, fairerweise, du hast die dankbarere Frisur. Also meine Frisur erfordert, auch wenn es auch eine Kurzhaarfrisur ist, aber trotzdem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als deine. Und normalerweise habe ich keine Lust, meiner Frisur diese Aufmerksamkeit zu schenken. Und deswegen gibt es ja da ganz einfach einen Trick. Cap auf. So, aber die Cap ist leider hier gerade irgendwie nicht in Reichweite. Deswegen heute ohne.
Ja. Und meine wird von meinem Haus- und Hof-Friseur tatsächlich immer so geschnitten und dann mit viel zu hoher Temperatur und irgendeiner unglaublich wehtuenden Bürste genau in die Form gebracht, dass ich sogar aus der Dusche kommen kann und die sieht genauso aus. Also,
ja, nice.
Kann er nichts gegen machen.
Kriegst du auch die Haare gewaschen? Bist du so ein Haarwaschtyp beim Friseur? Findest du das gut, wenn du es kriegst? Oder kriegst du überhaupt?
Mein Friseur telefoniert dabei 20 Mal. Ich bin froh, wenn er dabei nicht dreimal irgendwas abbricht. Ich trinke da meinen Tee und dann macht er mit irgendwelchen nassen, eigentlich macht er mit so einer Sprühflasche erst mich ganz komplett nass, meistens meine Klamotten gleich mit. Dann telefoniert er eine Runde, dann schneidet er so ein bisschen. Dann sagt er, wie willst du es haben? Dann sag ich glaube, wir hatten das letzte Mal so und so. Und dann sagt er, ja komm, ich mache einfach, wie ich denke und dann ist gut.
Ja, nice. Klingt nach einem Friseur, wo im Hintergrund ein viel zu lauter Fernseher läuft.
Haut klar.
Das ungefähr hin? Ja, das kenne ich. Das ist bei mir aus. Ja,
wo einfach aus, so. Also so ein typischer Friseur, der keine Kabelkanäle kennt, wo ein Kabel auch einfach mal von der Wand hängt.
Ja, oh ja, das ist sowas macht mich immer richtig wild. Ne? Also sowas macht mich immer fuchsteufelswild, wenn es keinen Kabelkanal gibt. Ne? Also wenn du mich aggressiv machen willst, dann lädst du mich zu dir nach Hause ein und lässt irgendein Kabel vom Fernseher oder so einfach so wild die Wand runterhängen. Ne? Werd ich fuchsig, wirklich. Kein Klein, baue ich den Kabelkanal hin. Werde ich wütend.
Aber ja, jedenfalls,
ist bei meinem Friseur nicht anders.
Ja, also sagen wir es so, ich finde das insofern bei so Provisorien nicht schlimm, aber wenn mir einer erzählt, das ist jetzt hier fertig, dann denke ich mir halt,
ja, gut, okay, klar.
Du hast hier was vergessen.
Ja, genau, es sieht so furchtbar aus, ne? Also wirklich, Kabel, die irgendwo runterhängen, das sieht immer nach Rohbau aus. Naja,
na ja, gut, Torben. Egal, darüber geht's heute nicht. Es geht um den NFL Draft 2020. Ich muss jetzt persönlich dazu sagen, für uns endet sozusagen ja hier auch so ein kleiner Kreislauf, weil das der erste Draft ist, den wir gemeinsam hier besprochen haben. Und ich muss aber persönlich sagen, dass ich finde, wir reviewen das ein Jahr zu früh, um die Draft Class richtig bewerten zu können. Also ich habe bei manchen immer noch die Hoffnung, dass ich sage, ach come on, der wird vielleicht noch was im dritten Jahr dann.
Ja. So. Das ist so, ich habe das auch in der Vorbereitung gedacht, das ist eigentlich eine ziemlich emotionale Folge für uns dahingehend, dass das ist, zu diesem Zeitpunkt ist diese Idee entstanden. Ne? Also das ist so, genau. Da kam das erste Mal das Thema Podcast auf und mit dem Draft haben wir uns wirklich auseinandergesetzt. Und ich kenne auch immer noch wirklich, also in diesem Draft, gefühlt kenne ich in dem 2020 Draft mehr Spieler in den späten Runden als in dem Draft aus diesem Jahr. Oder? Geht's dir nicht ähnlich? Also ich weiß nicht, mir ging's so.
Ja, also ich habe da also definitiv eine andere Verbindung zu und habe auch immer sozusagen ja, so väterliche Gefühle, dass ich dann so denke, so, ja, der Spieler, der wird bestimmt noch was. Ey, der war damals in der dritten Runde und ich habe damals gesagt, der geht vielleicht sogar Ende Zweite. Also der hat auf jeden Fall Potenzial. Und wir alle wissen, dass ob jetzt dritte Runde oder Ende Zweite, naja, also juckt eigentlich im Endeffekt niemanden.
Ja, und das Ding ist, wir alle wissen auch, die Late-Round-Picks werden im Normalfall dann halt doch nur gute Special-Teamer und vielleicht Third Strings, wenn es gut läuft. So, ne? Und ich habe den Draft angeguckt und mir gedacht, ja, ich habe so viel in diesen Leuten gesehen. Ich bin immer noch persönlich enttäuscht von KJ Hill.
Oh ja, den fand ich auch gut. Den fand ich auch gut. Ich denke mir immer noch, das ist auch einer von den Spielern, denke ich, ey, der im richtigen Spot hat, der bestimmt eine Chance. Der muss nur oft genug das Team wechseln.
Genau. Der braucht noch so drei Zwischenstops, dann läuft's. KJ Hill.
So wie
siebte Runde, glaube ich.
Ja, so wie Derek Tuschka, Defensive End, damals von den Denver Broncos gedraftet. Ich gesagt, richtiges Talent. Mittlerweile ist er in der Rotation bei den Steelers. Und gar nicht so verkehrt.
Das Ding ist,
sechste oder siebte Runde gewesen. Also.
Das Ding ist, über diesen Namen bin ich halt gestolpert und habe mir so gedacht, boah, ich habe nie wieder was von dem gehört, aber ich weiß, dass Torben den hart gefeiert hat. Erstmal gegoogelt, wie erfolgreich er denn wirklich ist. Ich meine, so ein D-Liner, der kann halt auch mal, ne? Also nicht jeder D-Liner ist, weiß ich nicht, irgendeiner der Bosa-Brüder, ne? Also der kann ja trotzdem krass sein, aber halt nicht so medienpräsent. Und gegoogelt und gedacht, na, also sorry, den kriege ich auf jeden Fall nicht bei meinen 5 Überraschungen unter.
Nee, tut mir leid. Also, genau, das ist so, dass genau, also ich habe ihn selber nicht unter den 5 Überraschungen, aber man muss ja dazu sagen, keine Überraschung, weil wir haben ihn ja schon gefeiert. Und naja, er ist immerhin noch in der Rotation von einem NFL-Team. Das ist ja schon mehr als 50% des Drafts. Was muss man ja schon sagen.
Er ist halt nicht einfach nur erste Reihe im Kickoff Return oder so, ne? Also er hat schon noch Defense Snaps. Ja. Das ist schon okay. Also man kann sagen, für einen Sechstrunden-Pick ist das eine gute Karriere. So.
Ja, aber du musst halt sagen, das war kein Pick der Steelers. So.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Aber ey, das ist, wie du sagst, ne? Manche Spieler, gerade in den Late Rounds, brauchen halt so, müssen zwei, dreimal gecuttet werden, die müssen mal irgendeinen Practice Squad gesehen haben und auf einmal fragst du dich, wer ist der Dude? Wer ist es? Und dann bist du 2020, den Namen haben wir schon mal gehört, Football Quark 2026, absolut das da. Wart, ihr müsst nur warten, seid geduldig.
Ihr müsst nur warten. Zur Wahrscheinlich Not einfach ein bisschen XFL oder so, da ist er vielleicht dann gut.
Genau, vielleicht auch nochmal ELF zwischendurch. So. Ja. Na, also der Name, dann vielleicht nicht mehr bei den Steelers.
Oder nicht wieder. Naja. So, ich würde sagen, wir kommen zur ersten Überraschung, Tobi. Den Anfang darfst du machen. Ich lasse dir hier den Shot frei.
Ja. Ich heb mir den Shot von dem ich denke, den du meinst, den hebe ich mir noch auf und ich gehe erstmal mit einem anderen Spieler. Daniel Mooney. Das ist zum Beispiel tatsächlich einer, da habe ich mich gar nicht so sehr dran erinnert, dass der in dem Draft gepickt wurde, tatsächlich. Also da bin ich drüber gestolpert und habe mir gedacht, ah ja, stimmt, das haut hin. 2020 kann hinkommen. Right Receiver, Runde 5. Also an 173. Stelle gepickt von den Chicago Bears. Ja, und sorry, aber nächste Season ist das da dein Nummer 1 Receiver. Allen Robinson
ja,
ist jetzt in Los Angeles bei den Rams. Sie haben in der Offseason nichts getan, um Justin Fields zu supporten, was andere Waffen angeht. Also gut, sie haben Pringle geholt, sie haben St. Brown von den Packers geholt, aber sie haben jetzt keinen Big Move gelandet. Sie haben Willis Jones in der dritten Runde gedraftet. Das ist ja auch alles okay für Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, wobei eine Nummer 2 fehlt mir noch, aber das zeigt für mich, dass die Chicago Bears sagen, ja, alles klar, Daniel Mooney ist unsere Nummer 1 Anspielstation für Justin Fields auf der Right Receiver Position.
Also das ich glaube, das ist keine Bold Prediction.
Ja,
also,
ey, das ist
ganz klar.
Ja. Das ist aber auch das wäre auch, finde ich, klar, wenn sie jetzt noch einen Move gemacht hätten und noch einen guten Receiver geholt hätten, hätte ich trotzdem gesagt, Mooney ist die Nummer 1, aber jetzt ist es so dermaßen offensichtlich klar, dass die Bears das halt auch nicht anders sehen. Und warum auch? Ich meine, 1055 Yards, 4 Touchdowns letzte Season, also das wird mehr und ist für mich ein Spieler, den ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe für Fantasy.
Das wollte ich gerade sagen, also ist definitiv schon mal ein Fantasy-Punkt. Ne, also überragender Spieler, ich feiere den auch. Meine erste Überraschung ist allerdings kein Receiver. Meine erste Überraschung ist ein Runde 4 Spieler, 116. Pick, D3, Ben Bartsch von den Jaguars. Man kann über die Jaguars sagen, was man will. Sie haben damals in der 4. Runde den Mut gehabt, Ben Bartsch aus der D3 zu holen. Der hat eigentlich keine professionellen Snaps gesehen gehabt. Der hat nur damals den Senior Bowl mal gezockt gehabt und hatte halt Size. Und mittlerweile war der im letzten Jahr sogar zwischenzeitlich Starter als Guard. Also als Tackle gedraftet, mittlerweile als Guard, also als unerfahrener Tackle gedraftet, mittlerweile als Guard sogar Starter. Und das in der 4. Runde bei einem D3-Spieler. Kann ich nur als Überraschung bezeichnen.
Ey, das ist der Prototyp für einen 4-Runden-Spieler. So, super viel Upside, aber halt noch roh. So, und dass er jetzt die ersten Starts bekommen hat, heißt, es ist ja nichts Schlechtes, wo man sagt, na gut, okay, mehr wird's wohl nicht. Nein, jetzt geht's erst richtig los. So, und in den nächsten Season wird der ein zuverlässiger Spieler für die Jacksonville Jaguars sein. Und ich wusste, dass du den nimmst. Also ich hab den nämlich auch, ich hab mir gedacht, den nehme ich jetzt.
Ich hab den im Draft gefeiert.
Das ist so einer der Namen, den ich noch ganz stark mit dir verknüpfe aus diesem Draft. Und deswegen habe ich gesagt, nee, komm, den hat safe Torben. Ja. Finde ich gut.
Ja.
Ben Bartsch. I like.
So, ja, jetzt wieder die Frage, machen wir insgesamt 5 oder machen wir jeder 5?
Ach komm, wir hauen hier raus, wen wir haben. Hauen hier raus, was wir auf dem Paper haben, aber wir ziehen dann hier ein bisschen durch. Ich gehe auch mit Runde 4. Also
können wir bitte sagen, hier hat niemand was auf dem Paper. Das sind andere Dinge. Die sind noch nicht legalisiert in Deutschland.
Boah, ey, wirklich, ne, siehst du, da muss ich mich ja mal als absoluter Nicht-Kiffer outen, weil das ist mir nie aufgefallen, dass ich da gerade so,
also vielleicht, wirklich. Vielleicht haben sich bei mir gerade auch einfach nur richtige Abgründe gerade aufgetan, dass die Leute denken, oh, jetzt hat er sich verraten.
Vor allem hättest du das so, weil ich habe gesagt, lass mal durchziehen, dann hätte ich noch gesagt, oh, ja, okay, das hab ich schon mal gehört in dem Kontext, aber wirklich, da habe ich gerade wirklich zu keiner Sekunde drüber nachgedacht. So, okay, Tom, kommen wir zum nächsten Spieler. Und ich gehe hier mit einem Cornerback aus Runde 4 an, 138 gedraftet von den Kansas City Chiefs, Legarius Sneed. So, da waren, also ich bin mir sicher, da gibt es Teams in den Top 10, kommen wir gleich zu, die lieber diesen Cornerback jetzt im Roster hätten, als einen von den beiden, den sie dort gedraftet haben. War erst der 15. Cornerback im Draft und der 31. DB insgesamt. Und hat definitiv das Potenzial, einer der besten Corners aus diesem Draft zu werden. Und das sehen die Kansas City Chiefs genauso. Er hat den Vertrag bekommen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendein anderer Cornerback geholt wurde, der ihn da irgendwie den Nummer 1 Spot streitig machen soll. Von daher gefällt mir richtig gut. Ist unglaublich dominant an der Line of Scrimmage. Kann Outside, kann Slot. Ist besonders gut in Press. Passt also richtig gut ins Steve Spagnuolos. Sein Name, das ist auch echt Zungenbrecher, ne? Defense.
Das ist ein richtig ekliger Name, ja.
Ja, Mann. Also, sorry an dieser Stelle für die Aussprache. Mal wieder. Aber wenn er in Press Coverage steht, hat er nur 20 Targets und 88 Yards zugelassen in seiner letzten Season. Und das ist nice.
Haben die nicht Trent McDuffie gedraftet?
Die haben Trent McDuffie gedraftet, so bin ich absolut bei dir, aber für mich ist prinzipiell ein Cornerback in seinem ersten Jahr, wo er gedraftet wurde, kein Anwärter auf einen Nummer 1 Cornerback-Spot. Deswegen sage ich für diese Saison, für die, also die jetzt kommende,
Also Corner ist eigentlich eine Position, wo man Zeit braucht, aber ich glaube McDuffie ist schon relativ weit, aber erstmal gehe ich mit, dass der Pick von Sneed richtig, richtig gut ist. So, und also von dir richtig gut ist und von den Chiefs richtig gut war. Und gerade mit dem Hintergedanken, was da sonst so noch, also gedraftet wurde, weil machen wir uns nichts vor, ich glaube, man kann einen Case finden, wo du sagst, dass Sneed hinter, sagen wir mal, AJ Terrell und
Anderson, ja, gut, klar.
So, die beiden vielleicht der drittbeste Corner im Draft ist. Henderson sehe ich noch vielleicht als Potenzial. Also da sehe ich halt dieses Potenzial noch. Aber er hat es noch nicht bewiesen. Es ist immer noch Potenzial. Das ist einer von diesen Spielern, wo ich sage, aber da kommen wir später zu, gib dem mal noch ein Jahr. Aber ansonsten, also du kannst einen Case machen, dass er der zweitbeste Corner im Draft ist.
Genau, und ich würde den sogar bei... Dix ist auch in dem Jahr gedraftet worden, aber ändert nichts an der Tatsache, so wäre er trotzdem nicht vor Sneed. Also ja. AJ Terrell, klar die 1 und Sneed, ja doch, ey, ich würde schon sagen, in dem Draft der zweitbeste Cornerback und das als 15. Cornerback, der gedraftet wurde.
Also ich sage ja, du kannst, also es gibt, damit uns die Leute nicht zerreißen, du kannst ja hier, natürlich kannst du, findest du hier für Trevon Diggs auch noch 20 Argumente, weil er auch auffällig spielt. Ne? Also ich will mich da gar nicht mit den Leuten streiten, wer jetzt besser ist, Snead oder Diggs oder wer der bessere Pick ist. Ich weiß für mich, dass ich lieber Snead im Team hätte, weil er weniger Yards zulässt. So.
Oh, ist das, Leute, kommt her, wir können uns gerne streiten. Ich finde schon, ich sag hier, ich finde Snead besser. So, weil Diggs hat einfach viel zu viele Yards zugelassen. Ja, das ist für mich wichtiger, als dass du hier und da mal einen Pick fängst. Ja. Aber gut. Wer ist dein nächster Spieler?
Oh, ich bin hier in der Runde 7.
Oh.
216. Pick von dem Washington Football Team, damals Football Team, Cameron Curl. Cameron Curl hat im Jahr 2020 88 Tackle gemacht und im Jahr 21 99 Tackle und hat jetzt insgesamt in seiner Karriere von 32 Spielen 25 als Starter gebracht und das in der 7. Runde. Also Washington hat eine Menge falsch gemacht sozusagen in den letzten Jahren, aber Cameron Curl in der 7. Runde auszuwählen, war es auf jeden Fall nicht.
Nee, das würde mich mal interessieren, wie viel Siebtrundenspieler prozentual am Ende des Tages wirklich Starter sind.
Ja, super wenige, glaube ich. Also, ja, und der ist auch noch jung, ne? Also der ist immer noch erst 23.
Ja, das ist krass. Und vor allem ab Year One. Year One, ne? Hat er auch schon 88 Tackle gehabt, ne? Ja, gut.
Ja, genau.
Das ist halt wild. Also das für einen Siebtrunden-Pick ist ein absoluter Stil. Wird vielleicht, weiß man immer nicht, aber kann natürlich noch passieren. Aber wenn der keine Pro Bowl oder All-Pro-Karriere hinlegt, ist das völlig in Ordnung. Wenn du einfach einen souveränen Starter in der 7. Runde kriegst, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann war das ein Home-Run-Pick. Gefällt mir. Machen wir weiter. Wen habe ich? Dann hüpfe ich doch mal von der 7. direkt ans andere Ende des Spektrums in die 1. Runde. Pick Nummer 22, Minnesota Vikings, Justin Jefferson. Dahingehend eine Überraschung, nur dahingehend, weil er der 5. Receiver im Draft war.
So. Ja, ich muss immer noch dahingehend sagen, zum Vergleich, ich glaube, Denzel Mims ist kurz vorher gegangen.
Nee, ein Pick vorher war Denzel Mims, weiß ich nicht, ob er vorher, ich glaube danach, aber ein Pick vorher war Jalen Reagor zu den Eagles.
Ah, okay, so war das. Der Reagor, das war, glaube ich, der. Ja. Das waren auf jeden Fall zwei Receiver, die ich auch gefeiert habe, die aber beide noch gar nichts gerissen haben.
Ja, genau. Ich hab Jalen Reagor halt auch noch verteidigt. So, ich so, ja, nein, ach, der wird auch gut. Und beides entsetzen war ja schon in der Draftnacht ziemlich groß. Wie kann man Jalen Reagor nehmen, wenn noch Justin Jefferson on board ist? Ja, ich glaube, Jalen Reagor hat irgendwie 300, kommen wir gleich noch zu, 300 Yards irgendwie in den beiden Jahren hingelegt. Und Justin Jefferson hat 1400 Yards als Rookie gefangen, 7 Touchdowns, 2021 sogar noch getoppt mit 1016 und 10 Touchdowns. Fragt man sich in Minnesota, Stephon Diggs, wer? Ne, und ist nur nicht Offense Rookie of the Year geworden wegen Justin Herbert, weil der halt noch mehr Rekorde auf der prestigeträchtigeren Position gebrochen hat. Aber Justin Jefferson an 22, nice.
Ja, definitiv. Und ist er momentan der beste U25-Receiver in der NFL?
Puh. Jamar Chase ist schon. Erstmal krass, dass die beide halt auch einfach von der gleichen Uni kommen, aber ich wenn du mich drauf festnageln würdest, ich gehe mit Jamar Chase hier an der Stelle und das ist schon krass, weil Justin Jefferson ist halt einfach auch überragend.
Ich gehe zum Beispiel mit Justin Jefferson. Ich finde, Justin Jefferson ist ein bisschen konstanter und ich glaube, man hat so das Gefühl, dass man Chase jetzt nach der letzten Saison nehmen muss, weil der halt sozusagen auch wirklich Medienpräsenz präsent war und das war Justin Jefferson nicht, weil Minnesota halt sich niemand für Minnesota interessiert. Ich finde, Justin Jefferson ist besser. Ein Müh.
Ja, vor allem, was du Jefferson halt wirklich geben musst, ist dieses, er war in der zweiten Saison noch besser. So, ne? Chase muss das jetzt erstmal beweisen. So, ne? Weil von zweite Jahr ist immer das vielleicht kritischere Jahr. Und da hat Jefferson nochmal auf diese krasse Rookie-Season einen draufgelegt. Und das muss Chase erstmal zeigen. Wenn er das auch hinkriegt, dann Chase. Vielleicht bin ich sogar, ich bin sogar bei dir, stand jetzt vor der Season, vielleicht sogar noch Jefferson aufgrund des zweiten Jahres, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach der Season dann Chase ist.
Das, genau, das kann sein, genau. Aber deswegen war Justin Jefferson ein überragender Pick gewesen.
Ja, ist schon crazy. Schon crazy.
Ja. Wen hast du noch? Ich hab noch wen in der siebten Runde gefunden, der mir gut gefallen hat.
Nice.
Und es ist Mr. Irrelevant. Tay Crowder. Tay Crowder von den Giants. Und der hat nämlich 130 Tackle gemacht im Jahr 2021 und zwei Picks gefangen. Und das als letzter Pick. Zwei Pick 255, Runde 7 von den Giants. Und jemand, der in der siebten Runde so abliefert, finde ich, hat es auch mal verdient, bei sowas erwähnt zu werden. Muss man jetzt mal fairerweise sagen. Der hat sich mega entwickelt. Der hat alle 17 Spiele gestartet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das hat man nicht erwartet. Und auch schon im Jahr 2020 hatte der auch schon combined 57 Tackle. Also war auch nicht verkehrt und hat da auch schon von 11 Spielen, die möglich waren, da bei ihm 6 gestartet. Also Tay Crowder, definitiv einer der besten Picks, den die Giants im letzten Jahrzehnt gemacht haben wahrscheinlich.
Welche Position? Was hat's gesagt? Welcher Linebacker-Spot?
Welcher Linebacker-Spot? Der ist
Inside, Outside? Ist egal. Also auf jeden Fall Linebacker. Genau. Ne? Auf jeden Fall Linebacker.
Genau. Ja. Ob der jetzt Inside oder Outside spielt, das Ding ist halt, ich glaube, sowohl bei Curl, er ist ja als Linebacker gelistet. Man kann das Ganze ja nachlesen. Er ist, und im Jahr 2020 hat er mehr Inside-Linebacker gespielt. So. Und von daher...
Finde ich nur deshalb interessant, weil die Giants ja ziemlich fleißig auf Linebacker gedraftet haben, auch wieder in den Late Rounds. Ne? Ich meine, das ist eine Position, wo du gut Tiefe gebrauchen kannst, aber da denke ich mir so, Alter, wenn du dann Linebacker hast, Inside, der 130 Tackle hingelegt hat, dann Blake Martinez, auch eine Tackle-Maschine, wiederkommt. Und dann zwei Late-Round-Picks für Beavers und Minka McFadden, glaube ich. Kommt das hin? Ja, irgendwie so.
Ja.
Ich habe den Namen zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne?
Natürlich.
Aber das gilt für alle Positionen.
Tay Crowder hat als Linebacker 94% aller Defense-Snaps gespielt letztes Jahr. Das ist zu viel. So, das muss man vielleicht einfach mal... Zusätzlich hat der Typ noch Special-Teams gespielt. Ein bisschen zumindest. Also, das ist zu viel. So, du brauchst die Tiefe auf der Position. Du kannst in der NFL auf dieser Verschleißposition nicht jemanden da durchrauschen lassen die ganze Zeit. Das funktioniert nicht, aber hier als Überraschung vom Draft 2020 finde ich ihn immer noch gut. Auch wenn er nicht krass präsent ist.
Torben nimmt die Namen, die man erstmal googeln muss, dann liefere ich erstmal wieder einen Namen, den man vielleicht auch googeln müsste. Wobei nach dem letzten Super Bowl nicht mehr und erst recht nicht, wenn man diesen Podcast hört, weil er muss jetzt an dieser Stelle erwähnt werden. Und ich glaube, Torben meinte am Anfang, dass ich den Namen schon nenne mit dem Free Shot, aber habe ich nicht. Und natürlich wurde ein anderer Linebacker hier gedraftet, 2020 in Runde 3 an 65 von den Bengals. Torben, du hast die Ehre, du darfst den Namen sagen.
Logan Wilson?
Ja, safe. Logan Wilson. Und das Ding ist, man darf ihn hier auch nennen, völlig objektiv. Nicht nur subjektiv, weil wir irgendwie diesen Draft völlig überproportional mit diesem Namen verbinden, ne, was auch völlig und alle, ich kann förmlich vor mir sehen, wie alle gerade die Augen rollen, die diesen Podcast hören, aber nein, auch von der Qualität des Spielers, von seiner Leistung hat er das verdient. Ne, 2020, waren wir erstmal ein bisschen enttäuscht. Ne, so zwei Spiele nur.
War nicht enttäuscht. Ne? Nein, aber machen wir uns hier nichts vor. Eigentlich haben wir diese ganze Folge nur gemacht, damit wir Logan Wilson jetzt halt mal offiziell wieder eine Bühne geben können und haben uns einfach gedacht, Kernthema wird Logan Wilson. Wie können wir darum eine Folge machen?
Ist so. So, und wie auch immer, du warst 2020 nicht enttäuscht, ich war es auch nicht, aber da hat er nur 2 Spiele von 12 gestartet, trotzdem 2 Picks gefangen, by the way, aber das war auch diese ganze Covid-Geschichte, ne? Das muss man hier vielleicht auch nochmal erwähnen, das war ja dieser Draft, der natürlich komplett von Covid zerledert wurde, wo man teilweise gar nicht wusste, wen haben wir da überhaupt gedraftet und Ja. Wir konnten gar nicht in der Offseason irgendwie diese Spieler in unser System integrieren. Und das war natürlich alles super strange. Also das darf man bei diesem Draft wirklich nicht vergessen. Also dahingehend auch kein Wunder, dass Logan Wilson da vielleicht nur zwei Spieler hatte. Aber 2021, 13 von 13 Spielen gestartet, 100 Tackle, 4 in ein Forced Fumble, 5 Tackle for Loss. Ja, gegen Tennessee in den Playoffs, die Int gegen Tannehill, die am Ende das Game-Winning-Field-Goal gesettet hat. Gegen die Chiefs im Championship-Game 10 Tackle und laut Pro Football Focus laut PFF einer der vielversprechendsten jungen Linebacker, ist eine Tackle-Maschine und gut in Coverage, wird ein ganz großer, ist jetzt schon großer, für Football Quark ist jetzt schon ganz großer, Logan Wilson.
Ja. Ey, ich würde sagen, einen besseren Abschluss können wir für unsere Überraschungen nicht finden. Also ich habe hier zwar noch AJ Terrell, so. Aber weil er einfach so gut geworden ist. Aber ich würde mit den drei Enttäuschungen weitermachen. Und ich nehme dir die Last mit meiner ersten Enttäuschung, dass du ihn nehmen musst. Ich nehme hier ich nehme hier aus der ersten Runde Pick 23 und ich muss selber sagen, ich habe den Pick gefeiert. Erstens wäre das der Spot der Patriots gewesen, aber die Chargers haben da gepickt und sie haben Kenneth Murray von Oklahoma, glaube ich, ne? Ja, von Oklahoma gepickt und ich habe damals gedacht, boah, Tackling-Maschine, das ist der Linebacker, den die Chargers brauchen. Ja, jetzt nicht unbedingt. Er spielt zwar, aber er spielt nicht gut.
Ja, Das Ding mit Murray ist, also wenn wir eben bei Logan Wilson gesagt haben, ja, das erste Jahr war noch, da hat er noch nicht so viel auf dem Feld gestanden, aber das zweite war überragend, so dann ist es bei Murray genau das Gegenteil. So im ersten Jahr schon Hoffnung gemacht, hatte ein richtig krasses Spiel gegen die Patriots und man dachte so, ja, nice, richtig guter Inside-Linebacker und im zweiten Jahr richtig mies auf Linebacker. Und dann haben sie versucht, das mit ihm zu machen, was die Cowboys mit Parsons gemacht haben, ihn auf Edge zu stellen. Ja, und das sah furchtbar aus. Also wirklich furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob er wusste, was er da macht. Ne? Und
ja, wahrscheinlich nicht. Also.
Ja, das Ding, ich hab noch nicht so ganz die Hoffnung aufgegeben, weil ich noch so ein bisschen Jahr 1 im Kopf habe. Aber wir reden hier auch von einem First-Round-Pick. Ne?
Genau, wir reden von einem First-Round-Pick. Und das war jetzt noch nichts. Also, will ich jetzt mal so sagen. Ich meine, der hat letztes Jahr 31 Tackle combined gemacht. Dann ein bisschen wenig.
Ja, Torben, furchtbar. Vor allem, er hätte ja auch wirklich den Shot gehabt, weil der eigentliche Inside-Linebacker, der für die Chargers starten sollte, Drew Tranquill war, der hat sich dann aber verletzt und er hätte mit Kaiser White halt richtig glänzen können. Also es war eigentlich alles gesettet für ihn. Ja, aber gut. Kam halt nicht. Ist wie es ist, kann ich verstehen, dass du Kenneth Murray gepickt hast. Ich hab einen anderen Spieler und ich könnte mir vorstellen, dass das eine, der geht in die Annalen ein als eine der größten Enttäuschungen der Draft-Geschichte. Runde 1, Pick 29, Tennessee Titans, Offensive Tackle, Isaiah Wilson. Und wenn du von Enttäuschung in diesem Draft sprichst, Alter, wirklich dumm, also um diesen Namen kommst du ja nicht rumherum. Und ich hab mir den Spaß gemacht, einfach mal alle Skandale, die der Mann in einem Jahr angehäuft hat, aufzuschreiben. Und ich werde mir jetzt die Freiheit nehmen, das einfach mal durchzugehen, weil es wirklich krass ist. So, also wir schreiben den 23. April. Die Titans sind voller Optimismus und draften Wilson. Nachvollziehbar, sieht aus wie ein guter Tackle, Character-Issues, ja, war irgendwie da, aber gibt's viele Spieler von. So, gedraftet, April 23. Juli 28. Das erste Mal Covid. Kann passieren, ne, klar, kannst Covid bekommen. Rückblickend weiß man, warum er wahrscheinlich Covid bekommen hat. So, ne, aber gut. Erste Mal Covid, Juli 28. Am 15. August auf einer Party bei Tennessee State gewesen. War wohl, aber laut Polizeibericht nicht so ganz legal, ne? Also, du spielst für Tennessee und das Erste, was du machst, du gehst erstmal da auf den Unicampus und machst Party. Und Zitat aus dem Polizeibericht: Mr. Isaiah Wilson got up from the couch and ran to the balcony, attempting to jump from the second floor. Also ist erstmal schön vom Balkon gehüpft und vor der Polizei geflohen. Das ist dein First Round Pick im August. So, am 6. September.
Das finde ich noch lustig. Da muss ich mal dazu sagen.
Ist auch noch witzig so, ne? Aber am Ende macht's die Summe. Ja, am 6. September hat er es geschafft, schon wieder Covid zu bekommen. Und wurde erst 5 Wochen später active. Am 11. September ist er unter Drogen und Floß Auto gefahren und machte einfach Donuts auf der Straße. So, und dann am Anschluss, als wenn das nicht schon reicht, dass er ein paar Donuts hinlegt, ist er auch noch in eine Mauer gefahren. So, also, das war am 11. September. 23. Oktober. Wilson verpasst mehrere Trainingseinheiten wegen Kopfschmerzen. Ja, ja, es ist auf jeden Fall beim Football auch ein Grund, nicht zum Training zu kommen. Der Mann hatte Kopfschmerzen. Da habt Verständnis dafür, der Mann hatte Kopfschmerzen. So, Titans Organisation ist schon richtig angepisst und nennt ihn einfach lazy, useless und a disaster. So, es ist Oktober, ja. Also es ist wirklich ja noch nicht so lange weg vom Draft. Wir sind Anfang der Season. Naja, 27. Oktober, der nächste Autounfall, Totalschaden. So. Totalschaden hingelegt. 29. November, sein erstes NFL-Debüt, allerdings nur bei den Extrapunkten auf dem Feld und bei den Kneel-Downs. Auch nicht das, was du von einem First-Round-Pick erwartest. Aber er hat immerhin das Feld gesehen. Am 5. Dezember suspendiert wegen Verstoß gegen die Team-Rules. Was genau der Verstoß war, steht da nicht, aber reicht ja jetzt erstmal als Grund. Am 9. Dezember auf die Reserve-Non-Football-Illness-Liste gesetzt. Auch, können wir uns auch vielleicht denken, was das sein könnte. Wahrscheinlich nichts Gutes. Am 1. Januar Silvesterparty, trotz wichtigem Spiel gegen die Texans. So. Ne, hat er schön Silvester gefeiert. Und am 22. Februar hat er dann getweetet, dass seine Titans-Karriere vorbei ist. Anschließend den Tweet gelöscht und daraufhin wurde er dann halt auch irgendwann released. So, das ist die Isaiah Wilson NFL-Karriere.
Ja, ich glaube, dann habe ich. Ich habe ihn auch aufgeschrieben. Also, ich kann das alles nur so unterschreiben. Und wenn ich ja sage, dass manche Sachen lustig sind, man muss halt auch, es ist halt auch zeitgleich traurig, ne? Also, der Typ hat einen Erstrundenvertrag gekriegt. Das heißt, 4 Jahre einfach durchziehen und nicht mal besonders gut positiv auffallen und du bleibst halt Millionär und du kriegst sehr, sehr viel Geld. Und ja, selbst das hat er verkackt.
Absolut wild. Isaiah Wilson. Ist da noch so, hat bei ein paar Teams vorgespielt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass irgendein Artikel, warum das Team ihn nehmen sollte, fragt mich jetzt nicht welches, aber ganz ehrlich, Alter, wirklich, ne? Ich würde sowas von die Pfoten von dem Spieler lassen. Also ich kann es verstehen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so ein Dan Campbell bei den Detroit Lions, der sich jetzt zur Lebensaufgabe macht, den Typen zurecht oder auf den rechten Weg wieder zurückzubringen. Ja, von mir aus, wenn du so ambitioniert sein möchtest, weil du als NFL-Headcoach nicht schon genug zu tun hast, bitte. Und wenn es klappt,
ich würd mir den allen Stress, Respekt. Aber ich würde mir den Stress nicht machen. Gibt's auch 20 andere.
Ja, genau. Nein, sorry. Kann ja sein, dass das einer der besten Tackles der Liga werden könnte, aber der Weg dahin wäre mir viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Naja. Wen hast du noch, Tom?
Ich habe ehrlich gesagt die Raiders First Round hier mal aufgeschrieben und muss jetzt tatsächlich sagen, dass das so ziemlich so die Anhäuft, das beschreibt die Raiders für mich, dass sie an 12 Henry Rux nehmen und an 19 Damien Arnett. Beide spielen, um es nett so auszudrücken, beide spielen nicht mehr für die Raiders.
So. Ja, und
man hätte halt so viele andere Sachen mit diesen Picks machen können, aber man hat halt Arnett und Rux genommen.
Und ja, und jetzt.
Ja, was wolltest du sagen?
Ja, ich habe gerade versucht, die Kurve dahingehend zu kriegen. Ja, die hatten ganz viel Off-Field-Issues, aber selbst wenn du die halt ausklammerst, was du ja logischerweise zum Draft-Zeitpunkt noch nicht wusstest, weil es noch nicht passiert ist, aber Henry Rux als, wer war ja sogar der erste Receiver, ne? Er war der erste Receiver. Und für mich war es irgendwie der, fünfte Receiver im Draft?
Also bei mir war er Nummer 3, glaube ich. Ich hatte Judy, Lamb und ich glaube dann Rux.
Damals. Ja, kann sein. Ich glaube ich auch, weil auch wir haben Justin Jefferson damals, obwohl wir uns da so intensiv mit beschäftigt haben, nicht vor denen gehabt. Aber ich fand halt Jerry Judy, gleiches College, einfach deutlich besser, weil besserer Route Runner und ein Speedster findest du halt auch später, den du vertical schickst. So, ne? Ja. Das war schon damals mein Problem mit diesem Pick.
Das war damals, und jetzt, gut, er hatte jetzt einfach einen tödlichen Unfall. Ne? Und ein Verkehrsunfall, aber man hat ja halt unter Drogeneinfluss und so. Ne? Und damit, das sind halt andere Probleme, um das nett auszudrücken. Und Damien Arnett hat einfach mit Waffen rumgespielt und ein TikTok-Video hochgeladen.
Ja, weil das ist auch so dumm, ich meine wirklich, ne? Wie kannst du das live posten? Wie, also, ja. Was ist los mit dir, Mann? Also wirklich, wie verkalkt bist du denn in der Birne? Mit einem, ich meine, das war auch nicht irgend so eine kleine, ich meine, das sind die USA, ich weiß nicht, wie selbstverständlich es ist, da vielleicht mit so einer kleinen Pistole rumzuwedeln, aber es war einfach, ja, was war glaub, das?
Das war ein Maschinengewehr, wenn ich mich nicht
erinnere. Ja, das war, also, ja, das ja, war, genau, das war so ein richtig, ich Waffenlaie sag jetzt Maschinengewehr, aber ja, es war einfach so ein Riesending, weißt du, so ein Riesending. Und als wenn das nicht schon reicht, spricht er auch noch Todesdrohung aus?
Ja. Unangenehm.
Ja, was willst du dazu sagen? Chiefs haben ihn dann ja auch irgendwie released, da war ja zwischendurch auch noch, warum auch immer man da nochmal einen Shot gibt, verstehe ich auch nicht, aber da ging es dann auch wieder um Drogen und Waffenbesitz, ist das auch wieder weg. Und aber auch da, unabhängig davon, war es ein absoluter Reach. Also ich weiß noch, wie wir da saßen, wir haben den ja live zusammengeguckt und auf einmal Damon Arnett, wir beide so, hä? So, was?
Ja.
Ne, also,
das war richtig das war, unser, das war ungefähr unser Cole Strange-Gesicht.
Ja, genau. Und ja, das war halt einfach schlecht. So, 2021 null Starts gehabt, ne? Also leistungstechnisch ist ja nicht so, dass da auch eine Entwicklung war zum nächsten Jahr und dann kocht diese ganze Off-Field-Scheiße. Also ja, das ist einfach wirklich, wirklich mieser Pick gewesen, Damon Arnett. Kann man nicht anders sagen, das ist eine Enttäuschung gewesen. Und Henry Rux, ja, leider auch.
Ach,
so. Ja. Ja, so, ich habe hier noch Jalen Reagor. Ich glaube, um den kommen wir auch nicht drum herum. Da tut es mir einfach leid. So, in den ersten beiden Seasons. So, jetzt hier habe ich es nochmal. Es sind 695 Yards gewesen und 3 Touchdowns, wo du sagen würdest, ja, komm, für einen Sechstrunden-Pick oder so wäre das halt okay. Aber er war mal leider erste Runde.
Ich würde auch bei einem Erstrunden-Pick noch sagen, in der ersten Saison ist es in Ordnung. Also ich würde ihm hätte ihn nach der ersten Saison noch nicht abgeschrieben. Da hätte ich gesagt so, hey, gib ihm den Shot, zweites Jahr, der wird sich entwickeln. Gute Nummer.
Ja.
Hat Potenzial.
Sein Problem ist, dass Justin Jefferson nach ihm gepickt wurde. So, ja. Das ist seine Arschkarte. Das ist seine Arschkarte, dass der beste Receiver im Draft nach ihm kam und alle Eagles-Fans jetzt natürlich sagen, und Eagles-Fanbase ist ja eh sogar nochmal super anspruchsvoll und kritisch, ne, ja, den hätten wir haben können und stattdessen haben wir in 2 Saisons 695 Yards bekommen. Ne. Ja. Kann ich ein Stück weit verstehen, wenn er am Ende ein guter Receiver hinter Devonta Smith und AJ Brown wird, muss er noch keine Riesenenttäuschung sein, aber es ist die erste Runde und ich weiß nicht, welcher
damit Hall of Fame ist. Damit ist ja eine Enttäuschung. Also, ja, wenn du eine dritte Option bist, sozusagen, ja, dann als Receiver.
Ich krieg den Namen gerade nicht mehr, aber irgendein Hall of Fame Receiver, also so ein richtig großer, war letztens auch in einem Interview und hat gesagt: Ey, wer ist dieser Jalen Reagor-Typ? Wer ist das? Ich dress mich nochmal, ich bin besser als er. Und ich habe so gedacht, boah, der kriegt wirklich von allen Seiten sein Fett weg. Wirklich, ey, der tut hier gerade niemandem was. Das ist wahrscheinlich ein übelst anständiger Kerl. Ja, meine Güte, dass nicht jeder Erstrundenspieler halt ein Superstar wird, ist klar. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ja gut, okay, ich glaube nicht, dass Jalen Reagor hier nochmal irgendwann Nummer 1 Receiver in der Liga wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich hab noch eine Positionsgruppe und da muss ich auf die Patriots gehen. Die haben nämlich in der dritten Runde 2 Tight Ends gedraftet. Und das hat mich damals schon genervt, dass sie dieselbe Positionsgruppe in der dritten Runde eingehen. Und das waren Asiasi und Keen. Und Asiasi sieht sozusagen keine Snaps und Keen wird gerade zum Fullback umgeschult. Und im Jahr drauf mussten sie in der Free Agency Jonnu Smith und Hunter Henry für sehr, sehr viel Geld holen. Das heißt, da kann man halt auch sagen, okay, wenn ich 2 Tight Ends in einer Runde hole, dann erwarte ich eigentlich mir mehr, dass ich nicht in der nächsten Free Agency genau diese Position wieder teuer angehen muss. Für mich auch eine Enttäuschung. Auch wenn es wahrscheinlich außerhalb der Patriots niemanden juckt.
Ich find's fair von dir, dass du mein Team erwähnst, aber auch deins, das ist sehr löblich, Tom. Und ey, ja, natürlich, ey, erstmal sind bestimmt sehr viele Football-Quark-Hörer Patriots-Fan, weil einfach sehr viele im deutschsprachigen Raum Patriots-Fans sind. Und also wahrscheinlich hast du hier einen Punkt, der viele ankotzt. Und ja, das ist natürlich bitter, ne? Also wirklich, wenn du dann im nächsten Jahr einfach über Free Agency, also auch wirklich 2 Tight Ends für viel Geld holst, das zeigt dein Vertrauen in deine Picks aus dem Vorjahr. Und dritte Runde für ein Tight End, da sage ich schon, ja, okay, nee, das sind schon welche, da siehst du Starting-Potenzial.
Absolut. Jedenfalls bei einem. Bei einem hätte ich jetzt erwartet, dass der startet, dass der konsequent startet und er hat nichts gerissen. Also wirklich gar nichts gerissen. Deswegen, hast du noch einen? Ansonsten würden wir jetzt zur Analyse der Top 10 kommen, dass wir die einfach mal durchgehen. Einfach um so nur kurz und knapp und für Tobi noch mal kurz, heißt wenig Zeit.
Ist auch immer relativ, ne? Aber ja.
Ah, okay. Wir werden hier irgendwann mit Stoppuhren arbeiten. Nee, aber ich glaube, man kann es hier tatsächlich sagen, wir werden uns hier wahrscheinlich nicht gerade großartig uneinig sein. Pick Nummer 1, Joe Burrow bei den Bengals. Ich glaube, der wäre immer noch Pick Nummer 1. Also man kann halt nochmal über Herbert nachdenken, aber ob du jetzt Herbert oder Burrow dann nimmst, also Burrow an 1 für die Bengals in der Situation. Super Pick. Und super Quarterback. Der da auch noch super zur Stadt und in die Region passt.
Genau. Ist ja irgendwie auch Hometown-Kid, ne? Also er ist zumindest aus Ohio. Ja. Und ich glaube auch Area Cincinnati, das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist er aus dem Bundesstaat. Und ey, wirklich, diese Diskussion Herbert Burrow nervt mich, weil draftet Burrow wieder, weil was erwartet ihr von einem Franchise-Quarterback, dass er euch in den Super Bowl führt? Mit dem besten Fall, den halt auch gewinnt. Gut, das ist jetzt nicht passiert, aber er hat euch in den Super Bowl geführt. Nach einem Kreuzbandriss in der ersten Saison und wurde in der Season 51 Mal gesackt und hat trotzdem seiner O-Line irgendwie Rolex oder was weiß ich geschenkt. So, also was für ein cooler Typ einfach. Ne? Von daher Joe Burrow an 1. Ja, Herbert hat mehr Rekorde gebrochen. Und ist vielleicht, wenn man nur die QB-Leistung bewertet und nicht das Gesamtkonzept, dass ein QB auch, ne, wie er ins Teamgefüge passt und so weiter. Aber trotzdem, Joe Burrow hat hier funktioniert für die Bengals und Punkt.
Genau, und man muss dann auch wieder ja sehen, mit Thema Rekorde, in welche Umstände wurde er reingedraftet. Genau. Die Offense der Chargers hatte ja schon richtig gute Skillplayer, die Burrow erst im zweiten Jahr wirklich hatte. Deswegen, ich gehe immer noch Pick 1, Joe Burrow, richtig gut. Pick 2, Chase Young, Washington, bin ich zwiegespalten. Ich finde Chase Young mega. Erstes Jahr war Bombe. Im zweiten Jahr war für mich eine Enttäuschung. Trotzdem sehe ich immer noch dieses Potenzial, dass er halt ein dominanter Edge-Defender sein kann. Das jetzt kann jetzt einfach ein Off-Jahr gewesen sein, aber ich glaube immer noch dran, dass der gut sein kann oder gut wird.
Jetzt muss man dazu sagen, wir haben diese Defensive Line vom Washington Football Team, jetzt Commanders, vielleicht zu hart gefeiert. Also weißt du, wir haben so von der geschwärmt, dass wir natürlich noch umso enttäuschter waren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Chase Young's Season schön war oder irgendwie gut, war sie natürlich nicht. So, dann war ja auch noch Verletzungspech dabei und so weiter. Und ich glaube, bei der 1,56, also es war auch eine schlechte Saison von Young, aber das zweite Jahr ist immer schwierig, kann mal passieren. Ich glaube, es war einfach, also vor allem bei mir, diese Enttäuschung, weil ich mich also so auf diese Dominanz dieser Defensive Line gefreut habe, dass ich da wirklich enttäuscht habe. Er ist Defense Rookie of the Year geworden, er ist gut, man hat gesehen, man hat es auf Tape, er funktioniert in der NFL und da bin ich mir ziemlich sicher, dass nächstes Jahr eher wie Jahr 1 wird als wie Jahr 2, von daher kannst du den Pick auch so stehen lassen.
Dann kommen wir zu Pick 3 und den Pick würden wir heutzutage, glaube ich, eher an AJ Terrell geben, sage ich jetzt einfach mal. Es ist aber Jeff Okuda gewesen zu den Detroit Lions. Hier bin ich mir unschlüssig, ob der nochmal ein überdurchschnittlicher NFL-Cornerback wird.
Das Ding bei Okuda ist, wenn du Tillery letzte Woche persönlich genommen hast, weil Defensive Liner, du bist Defensive Liner, maßt dir an, ein bisschen Ahnung von der Position zu haben, wenn du Tape schaust und es hat nicht funktioniert, dann ist Okuda als Defensive Back, Cornerback, halt jetzt mein Tillery in diesem Draft, weil ich habe den so gefeiert, ne? Sein Tape sah alles so gut aus und der wurde ja auch so hoch gehandelt, einer der besten Corners ever und der höchste Cornerback, der dann ja auch gedraftet wurde seit 97 und völlig zu Recht meiner Meinung nach und ich war richtig gehypt, habe mich richtig gefreut, den spielen zu sehen. Und das Positivste, was ich gefunden habe, war, immerhin ist er motiviert in der Verteidigung des Runs. So, und ich mir so dachte, wow, also ich kann es verkraften, wenn mein Cornerback richtig gut in Coverage ist, aber halt so gar keinen Bock hat, den Tackle zu machen. So, dann sage ich, ja, ist halt scheiße, ne? Let's go, halt da mal deinen Kopf hin, ne? Aber ist okay, so, solange du den Nummer 1 Receiver rausnimmst, aber wenn das dein einziger positiver Kommentar ist, so, dann musst du dir Sorgen machen, weil von allen Cornerbacks, die mindestens 215 Coverage Snaps hatten, ist er mit Abstand, wirklich mit Abstand, auf dem letzten Platz gewesen, was Yards zugelassen per Route angeht. So, also, es war echt nicht gut. PFF-Rating, 116. von 122 Cornerbacks, die da gerankt wurden, hat eine 76%ige Catch-Rate zugelassen, 38 von 50 Targets gegen ihn. Ja, ist wirklich mies. Also leider wirklich, wirklich miese Zahlen. Und ich würde mir wünschen, dass er nochmal irgendwie Fuß fasst in der Liga. Aber
auch ein Spieler vielleicht, vielleicht jetzt in seinem dritten Jahr. So. Vielleicht, vielleicht.
Mit sehr viel Optimismus.
Ja. Kommen wir zu Pick 4. Und da muss ich sagen, sage ich, der wird dieses Jahr auf jeden Fall upsteppen, weil er jetzt einen Headcoach hat, der auch weiß, wie man mit einer O-Line umgeht und weil er selber auch schon abgesteppt ist vom ersten zum zweiten Jahr. Ich rede von Andrew Thomas, Offensive Tackle, der ist zu den New York Giants gegangen. Er ist kein Bust aus meiner Sicht. In den ersten Spielen, 2020 hat er schon fast so ausgesehen, aber 2021 war schon sehr in Ordnung. Und ich glaube, dass er jetzt nochmal einen richtigen Step nach vorne machen wird und ein guter Starter werden wird. Und jetzt mit Neil und Thomas haben die Giants, glaube ich, ihr Offensive-Tackle-Tandem wirklich für die nächsten Jahre gefunden.
Ja, also Thomas hat ja auch irgendwie in der Rookie-Season Verletzungsprobleme gehabt. Abgesteppt letztes Jahr, hast du schon gesagt, 18 Pressures zugelassen bei 517 Passing-Blocks, Pass-Blocking-Snaps und, warte, jetzt richtig witziger Stat, er hat mehr Receiving-Touchdowns als Tooney und Golladay. Das fand ich erwähnenswert.
So.
Aber so, und ich find's jetzt schwierig zu sagen, jetzt gibt's natürlich Leute, die sagen, ja gut, aber Leute, ihr würdet schon irgendwie Tristan Wirfs da draften.
Ja. Also mit ich finde nicht, dass die von, Giants... Mit dem Wissen von jetzt, ja vielleicht, aber ich sage jetzt nicht, dass die Giants hier einen Fehler gemacht haben.
Genau, und das will ich auch nicht sagen, weil ich glaube, Andrew Thomas, nachdem wir es letztes Jahr gesehen haben, jetzt wird's, glaube ich, noch besser werden. War das an dieser Stelle ein guter Pick? Punkt. Und ich würde jetzt nicht sagen, ja gut, das ist offensichtlich, dass man hier Wirfs. Ne, Andrew Thomas von den Giants nach letzter Season sage ich an dieser Stelle, guter Pick. Und es ist nicht gesagt, dass wenn man einen Spieler von dem einen Team ins andere Team packt, dass er da genauso funktioniert. So.
Ja. Richtig. Und du musst halt auch immer noch bei Wirfs sehen, der hat auch Brady als Quarterback gehabt. Ne? Also der macht es dir halt auch einfacher, als Offensive Tackle vernünftig auszusehen. Muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Und Andrew Thomas sollte eigentlich hinter Nate Solder aufgebaut werden. Aber Nate Solder war halt sofort verletzt. Deswegen musste er ins kalte Wasser geschmissen werden. Also,
ja.
Von daher, wie gesagt, gehen wir zu Pick 5. Tua Tagovailoa, Quarterback von den Miami Dolphins. Hier bin ich immer noch unschlüssig. Ich bezeichne ihn noch nicht als Bust. Er ist natürlich schlecht für ihn, dass er sozusagen ein Pick vor Justin Herbert gepickt wurde und der Quarterback ist, der nach Joe Burrow gepickt wurde. Er ist für mich noch kein Bust, aber definitiv nicht in der Region Justin Herbert oder Joe Burrow.
Ja, außer du glaubst Tyreek Hill.
Tue ich nicht. So.
So, und auch Tyreek, nämlich auch.
Auch Tyreek Hill würde lieber mit Joe Burrow oder Justin Herbert spielen.
Ja, sagt er halt nur nicht so. Außer er wechselt nochmal das Team, dann vielleicht schon. Das Ding ist, wenn du bei Tua von Wurfgenauigkeit sprichst, was ja Hills Argument war, genauer als Mahomes, letztes Jahr waren seine Passing
Routes halt auf 5 Yards oder was.
Ja, also. Danke. So genau. Also ich glaube, das war der QB mit der geringsten Average pro Wurf oder so und wirklich halt alles so Short Routes. Die sind natürlich für einen NFL-Quarterback ein bisschen einfacher. Ne? Also ich treffe eher die Stick Route als, weiß ich nicht, den Deep Post oder whatever. Ne? Von daher muss man das mit Vorsicht betrachten. Aber es ist auf jeden Fall ein Do-or-Die-Year für Tua, oder? Also ich meine, also keine Ausreden mehr. Deine Waffen sind Tyreek Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson, Mike Gesicki auf Tight End, der vielleicht nicht der beste Blocker ist, aber gut fangen kann. Und die O-Line wurde auch improved mit Connor Williams, mit Terron Armstead, Liam Eichenberg. Stelle ich mir deutlich, also da warte ich auch ein Upsteppen in diesem Jahr. Also das ist eine starke O-Line, das ist eine starke Defense und das sind viele starke Waffen.
Ja, und du bist jetzt auch fit. Also genau. Du bist jetzt ein Jahr fit, also jetzt kannst du auch, jetzt musst du upsteppen, ansonsten, ja, sieht schlecht aus.
Und es gibt kein Flores-Drama mehr, also dein alter Headcoach ist auch weg, der dich wohl scheinbar irgendwie nicht haben wollte oder nicht an dich geglaubt hat. Ja. Ne, auch das gibt's nicht mehr. Das muss jetzt deine Season werden. Und das ist leider mit ordentlich Druck verbunden für ihn. Mal gucken, ob er dem standhält. Ich wünsch's mir für ihn, weil cooler Typ, cooler Spieler. Habe ich am College gefeiert. Warten wir's mal ab.
Ja. Kommen wir zu Pick 6. Justin Herbert, Quarterback zu den Chargers. Ja. Also wie gesagt, es gibt den Case, das ist der beste Quarterback des Drafts. Es gibt keinen Case, der ihn nicht als mindestens zweitbesten Quarterback des Drafts hier hat. Also, und das sagt, glaube ich, alles über die Qualität des Picks aus. Wenn man sich dann noch die ganzen Rekorde anguckt. Und dass die Chargers jetzt Contender sind mit den jetzt sozusagen mit Herbert als Quarterback, kann man, glaube ich, nichts gegen sagen.
Ja, die meisten Touchdown-Pässe nach 2 Jahren, meisten Passing-Yards nach 2 Jahren, meisten Completions nach 2 Jahren. So, und was mich, das Ding ist halt, er hat halt bei Oregon gespielt und Oregon spielt keine Pro-Offense. So, du hast viel Option, du hast viel Screens, ne, also er konnte halt seinen Arm nicht so vernünftig zeigen und das haben alle mal so gemutmaßt, ja, der hat scheinbar einen richtig krassen Arm, aber wie wurfgenau ist er und wie funktioniert er in der NFL-Offense? Offensichtlich ziemlich gut. Was mich immer ein bisschen genervt hat, war dieses, ja, er ist kein Leader, er ist zu ruhig. Wo ich mir so denke, okay, aber jeder Mitspieler von ihm bei Oregon hat das Gegenteil behauptet. Und darauf gebe ich doch mehr, weil du kannst auch ein ruhiger Leader sein. Und da sehe ich zum Beispiel einen krassen Unterschied zwischen Herbert und Burrow. Das sind nämlich beides überragende Leader, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise.
Ja, ja, aber dieses Leader-Problem, also wir müssen ja jetzt, finde ich, nicht mehr auf die College-Sachen eingehen, also dieses Leader-Problem hat er ja jetzt bei den Chargers nicht mehr. Man hat ja schon
das Gefühl, dass er
komplett akzeptiert ist und komplett sozusagen der Anführer seiner Offense ist und die ihm wirklich vertrauen.
Genau, das ist ja das, was ich meine. Von Day One, also ich meine, was ist das für eine krasse Story bei ihm auch gewesen, ne? Also er ist eigentlich Backup, oder wie Lynn gesagt hat, was a backup for a reason, ja. Und dann wird die Lunge da irgendwie von Tyrod Taylor punktiert oder was das war und auf einmal ist er Starter. So kriegt das so irgendwie, weiß ich nicht, 2 Minuten vor Kickoff gesagt und liefert dann ab, ne, und legt so eine krasse Rookie-Season hin. Und der hatte sein Team von Day One, da war nichts mit, kein Leader oder ist zu ruhig, ne? Und das hat mich immer ein bisschen genervt bei ihm. Aber dass Justin Herbert, ich habe den Pick gemocht, aber dass da so eine Season bei rumkommt, also predicted hat, also das hat wirklich niemand gedacht. Also kann man nicht sagen, also würden die Chargers natürlich in 1 Million Drafts immer wieder picken.
Definitiv. Ja. Wenn sie ihn da noch kriegen.
Das Wenn sie ihn da noch sagen. Kriegen, das muss man auch
so sagen. Also vielleicht würde Washington mit dem Wissen von jetzt eher Herbert nehmen.
Edge ist schon Premium, aber Quarterback sticht dann doch Edge. Ja. Und vor allem, wir haben ja letzte Woche über Terry McLaurin gesprochen und über die QBs, die er in Washington hatte. Also ja, sehr wahrscheinlich würde Washington jetzt Justin Herbert picken oder Joe Burrow, wenn sich Cincinnati anders überlegen würde.
Ja. Deswegen kommen wir zu Pick 7. Derrick Brown, Defensive Tackle, ging zu den Carolina Panthers. Ich muss hier sagen, auch der hat ein bisschen gebraucht, bis er mir wieder gefallen hat. Er ist immer noch nicht Elite auf seiner Position, aber ich finde ihn eigentlich ganz okay. Also Defensive Tackle brauchen halt immer ein bisschen Zeit. Das ist das erste Jahr häufiger mal nicht gut. Aber jetzt, ich finde, die Entwicklung ist gut. Ich mag die Panthers Defense. Ich finde, den kann man machen. Ist kein Bust.
Ja, ist eine junge Defense, die sich in den nächsten Jahren entfalten wird. Du hast dann noch Yetur Gross-Matos. Ich glaube, das war auch der Draft.
Ja.
Du hast Jeremy Shin, der auch schon krass performt hat in seiner Rookie-Season. Zusammen
mit Derek Horn.
Du hast J.C. Horn, also das ist eine junge, starke Defense und ja, da sind wir wieder bei Defensive Tackle, ist halt einfach nicht so spektakulär, aber ich finde 16 Tackle for Loss, 5 Sacks, 75 Tackle in 2 Jahren.
Das ist gut.
Das ist gut. Nicer Pick an dieser Stelle, du brauchst einen Defensive Tackle, du hast Derek Brown gedraftet, damit kannst du zufrieden sein.
Ja, ich würde sagen, auch mit Hinblick auf die Zeit, Pick 8, Isaiah Simmons, Linebacker, ging zu den Arizona Cardinals. Ich glaube, jetzt im Jahr 2, hat er auch über 100 Tackle gehabt. Hat er auch sowas mit, gerade mit Zach Collins auch nochmal, immer weiter seine Rolle jetzt in der NFL gefunden. Im ersten Jahr hätte ich gesagt, ist so, schade, dass sie den nicht richtig einsetzen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Cardinals ihn wirklich einsetzen. Aber ich würde mir immer noch wünschen, dass sie ihn variabler einsetzen, als nur als Linebacker sozusagen.
Ja, er ist halt dieser erste prototypische, dieser erste prototypische moderne NFL-Spieler gewesen, der gedraftet wurde. Dieser hybride Safety/Linebacker. Und das war damals
das war
schon,
Jabril, was man sagt. Das war Jabril Peppers.
Ja,
Jabril,
okay, stimmt.
Die Peppers ist damals zu den Browns gefallen, weil keiner eine Position für ihn hatte. Isaiah Simmons ist der erste Prototyp, der deswegen nicht gefallen ist, dass er keine Position
hat. Ja, okay. Und Peppers war mehr dieser Safety. Bei Peppers hatte ich mehr das Gefühl, okay, das ist jetzt dieser Safety, der gut tackeln kann, aber nicht ganz so gut in Coverage ist. Was irgendwie negativer klingt als, das ist jetzt der Linebacker, der vielleicht nicht die Linebacker-Statur hat, aber verdammt gut in Coverage ist. So, und das liest sich irgendwie oder hört sich irgendwie vielversprechender an. Und was man auf jeden Fall sagen kann, prototypisches Inside-Linebacker-Duo für die nächsten Jahre in dieser NFL sind auf jeden Fall Isaiah Simmons und Saven Collins. Also das,
ja, die definitiv.
Werden, richtig gut in der Coverage sein. Und dann ist halt die Frage, wann verändert sich die NFL wieder? Wann werden die Boxen wieder schwerer? Wann werden die Running Backs massiver, die O-Line wieder? Ne? Also wann brauchst du wieder großen Linebacker?
Sind sie doch schon dabei. Wenn du die Patriots anguckst, die haben letztes Jahr ja mehrfach dann einfach den sechsten O-Liner aufs Feld gestellt und haben einfach dann wirklich mit Abstand die schwerste O-Line aufs Feld gebracht und dann gesagt, okay, meine Leute schieben deine Leute, weil sie wiegen halt 100 Pfund im Schnitt mehr. Und also diese die Offensive entwickelt sich ja wieder dahin, dass du jetzt einfach wieder massive O-Liner hast. Und halt auch der Blocking-Teil dann wird damit halt wieder richtig wichtig.
Der Fullback. Ja, ja. Aber Stand jetzt, Simmons und Collins für die Herberts, Mahomes und whatever, sind es genau die richtigen Linebacker in dieser Liga. Von daher, auch gefällt mir auch dieser Pick. Es ist schon wieder so, wir sagen wieder, irgendwie gefällt uns jeder Pick außer Okuda bis jetzt, aber ich finde es bis jetzt wirklich eine gute erste Runde.
Ja, und man muss halt immer sagen, das ist jetzt auch nicht so wie 2019. Es fehlt dieses eine letzte Jahr, wo ich jetzt sage, okay, jetzt kann ich das ganze Ding bewerten. Kommen wir zu Pick 9 und hier muss ich sagen, CJ Henderson wurde von den Jaguars gepickt, spielt jetzt in Carolina. Würde er noch bei den Jaguars sein, würde ich mit den Leistungen sagen, wird ein Bust. Jetzt bei Carolina im Duo auch mit JC Horn sage ich, hey, gib ihm noch ein Jahr und dann kann das noch ein guter Spieler werden.
Ja, aber es ist halt auch wieder schon wieder auch so ein Tiefpunkt in der Jaguars First Round Geschichte. Ne? Also, wen haben wir da gehabt? Blake Bortles? Dante Fowler? Leonard Fournette, ja, Running Back. Und jetzt auch
Running Back dort. Als Running Back an Pick 4. So.
Ja, so. Und auch nicht mehr da. Also mal abgesehen davon. Trevon Walker auch schon wieder, wo ich sage, mutig. Ne, kann ich noch nicht bewerten, aber auch so, dass natürlich wir beide gesagt haben, wir hätten eher Aiden Hutchinson genommen. Mal schauen. Josh Allen ist da eigentlich schon der beste Pick. Wobei, wir müssen Jalen Ramsey zwar berücksichtigen, weil er wurde von ihnen gepickt. War da auch gut, wollte aber weg und ist jetzt bei den Rams. Deswegen auch wieder ein Fragezeichen dran. Also von den Spielern, die da noch spielen, so ist Josh Allen wahrscheinlich der beste Pick aus der ersten Runde. Ja. Aber das war jetzt schon eine holprige Liste. Und
CJ Henderson ist auch nicht mehr. Auch von Travis Etienne beispielsweise hat auch nichts gerissen. War natürlich verletzt, aber hoffentlich bleibt er jetzt mal fit. Und Trevor Lawrence muss auch noch beweisen, dass er der Wunder-Quarterback ist. Und CJ Henderson. CJ Henderson ist sozusagen, ich hoffe, dass er es bei Carolina schafft. So, das ist das Negativste, was ich dazu sagen möchte.
Ja, Lawrence habe ich eben mal bewusst ausgeklammert, weil ich einfach noch hoffe, dass das funktioniert. Aber Rookie Season war auch, aber Umstände. Jaguars und die Umstände. Ja. Jaguars darfst du eigentlich das ganze letzte Jahr nicht bewerten und da musst du es wie Etienne sagen: Es war eine gute Season, um verletzt zu sein. So.
Ja. Kommen wir zu Pick 10. Jedrick Wills Jr., Offensive Tackle, Cleveland. Und hier sage ich Home Run Pick. Also, Cleveland stellt seit den letzten 2-3 Jahren eine der besten Offensive Lines der Liga. Und Wills hatte sofort Impact, war sofort richtig gut und wird es die nächsten 10 Jahre da auch noch sein.
Ja, der hatte ein paar Ups und Downs, so, aber insgesamt mehr Ups und guter Spieler. Ein bisschen Strafen. Ich finde ja nicht allgemein diese Tackle-Class. Jedrick Wills, Andrew Thomas, Tristan Wirfs, Mekhi Becton. Meine Güte, in welcher Reihenfolge du die nimmst, ist fast schon egal. Hängt davon. Mekhi Becton nimmst du, wenn du viel läufst. Weiß ich nicht, Tristan Wirfs vielleicht bei mehr Pass. Und
einen guten Arzt hast.
Ja, stimmt leider auch. Ne? Aber in dieser Tackle-Class, die war echt stark. Also jetzt auch im Rückblick. Die war und ist bärenstark.
Ja. Definitiv. Und da müssen andere, zum Beispiel die diesjährige Tackle Class mit Neil, mit Cross und so, die muss da erstmal rankommen. Sich mit den 2020er Tackeln zu messen, wird so heftig. Weiß ich nicht, ob das so klappt. Aber insgesamt muss man schon sagen, wir haben jetzt hier zwei Picks negativ besprochen, mehrere solide, aber da waren auch ein paar Home Runs dabei. Die Top 10 waren schon gut gepickt. Also von den Teams.
Genau, bin ich bei dir.
Ne, von daher, ich würde sagen, also wenn du nichts mehr hast von meiner Seite aus, war das die Folge. Das war unsere letzte NFL-Review. Nächste Woche fangen wir schon mit den Previews, mit den Division-Previews an, oder? Ich meine ja.
Zeit schreitet voran, Torben. Die Zeit schreitet voran.
Dann ich würde sagen, wir legen das jetzt hier mal fest. Dann mit der AFC North starten wir. Dann können wir nämlich Norden, Osten, Süden, Westen machen. Und dann haben wir nämlich immer den Westen zum Schluss. Und ich glaube nämlich, dass jeweils der Westen die engste Division wird. Und deswegen starten wir mit dem Norden. Dann können wir nämlich einmal so rumgehen.
Klingt gut. Hätte mich nicht gewundert, wenn du einfach Süden gesagt hättest, aber ja. Norden ist gut. Das ist ein altes Muster. Das finde ich gut, Torben. Das finde ich gut.
Deswegen, ich würde sagen, wenn euch diese Folgen gefallen, bewertet uns bei Spotify, sagt es all euren Menschen, die ihr kennt. Liked uns bei Instagram, folgt uns auf Instagram. Mir war es ein Blumenpflücken. Ich bedanke mich für das Zuhören. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.